Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute am 22. Februar von der Radiokampagne Berlin. Und das sind die Themen. Zum 1. März führt Google für die NutzerInnen all seiner über 70 verschiedenen Dienste eine einheitliche Datenschutzerklärung ein. Klingt erstmal gut, doch was steckt dahinter? Alles so schön bunt hier, globales Lernen mit Defiziten. So heißt die aktuelle Ausgabe der IZ3W, Informationszentrum Dritte Welt. Die Gewalt in Syrien wird von der UN-Vollversammlung verurteilt, nachdem China und Russland diese im Sicherheitsrat blockiert hatten. Gentrifizierung, kein neues Problem, aber nun auch viel diskutiert in Leipzig. Wohl fast jede und jeder, die bzw. der das Internet nutzt, bedient sich Suchmaschinen und häufig fällt die Wahl auf eine der größten Anbieter, wie zum Beispiel Google. Daher betrifft es auch viele, dass Google nun eine neue Datenschutzerklärung geltend macht. Zum 1. März führt Google für die NutzerInnen all seiner über 70 verschiedenen Dienste eine einheitliche Datenschutzerklärung ein. Radio Lora München fragt Steffi Mekia, zuständige Redakteurin der Stiftung Warentest, ob sie von der neuen Erklärung und die damit verbundene neue Einheitlichkeit und dem Ende der Unübersichtlichkeit begeistert ist.
Also für den Nutzer, der sich wirklich mit der Datenschutzerklärung auseinandersetzen will, ist das natürlich schon ein Vorteil. Einmal lesen und all die Produkte sozusagen damit abgefrühstückt haben. Insgesamt behält sich Google aber weitreichende Rechte in dieser Datenschutzerklärung vor.
Nämlich?
Ja, Google räumt sich mit der Neuordnung das Recht ein, die Nutzerdaten aus den verschiedenen Diensten, also aus diesen verschiedenen Produkten, wie zum Beispiel der Suchmaschine oder Google Plus, dem sozialen Netzwerk oder auch Google Mail, zusammenzuführen. Die Gefahr für den Nutzer besteht, dass ein ganz großes, umfassendes Profil gebildet wird.
Wenn ich jetzt das ein bisschen mal hochrechne, bei Facebook ist es ja so, dass man dann über das persönliche Profil in Zusammenhang mit den besuchten Websites sehr brisante und aufschlussreiche Daten gewinnen kann in der Kombination. Selbst dann, wenn man nicht diesen I like it Button drückt, wird man ja bereits registriert. Die müssen nur mit Facebook verbunden sein,
genau.
Die jeweiligen Pages. Hier haben wir also ein ähnliches Bild, wenn man über die Suchmaschine die entsprechenden Seiten ansteuert oder die Suchmaske halt im Hintergrund hat, das heißt über Google surft und gleichzeitig bei Google Plus ein entsprechendes Profil angelegt hat. Oder ist das Ganze schon dann problematisch, wenn man auf Google Plus verzichtet?
Die Dienste können grundsätzlich von Google zusammengeführt werden, die Informationen aus den verschiedenen Diensten. Das heißt, ob man nun Google Plus verwendet oder nicht, ist dabei egal. Also es reicht zum Beispiel, dass man den Google-Kalender verwendet und die Suchmaschine. Allein aus diesen Diensten könnten Daten schon zusammengefügt werden.
Wie sieht es denn eigentlich mit der Transparenz aus, was die Dinge betrifft, die Google sich in seiner Datenschutzerklärung selbst vorbehält?
Also zunächst einmal ist positiv zu bemerken, dass die neue Datenschutzerklärung doch verständlicher ist als die Vorgänger. Besser strukturiert zum Beispiel auch. Was die Transparenz ansonsten betrifft, Google hat sich da recht weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, das Unternehmen möchte da höchstmögliche Transparenz. Und tatsächlich ist die Erklärung aber alles andere als transparent. Es gibt sehr viele sehr vage Formulierungen, die äußerst dehnbar sind, wie zum Beispiel möglicherweise oder gegebenenfalls, was wirklich das Ganze ganze Erklärung durchzieht.
Wie soll man dann jetzt mit dem Ganzen umgehen? Würden Sie sagen, nachdem ja Google bis zu 70 unterschiedliche Dienste anbietet, A, ist in dem Testbericht, den man unter test.de bei Ihnen abrufen kann, auch die ganze Zahl der unterschiedlichen Dienste gelistet, die zu Google gehören? Frage 1. Frage 2. Würden Sie dann empfehlen, dass man zumindest, um die Informationen nicht so leicht zur Bündelung freizugeben, auf möglichst viele unterschiedliche Dienste seine Aktivitäten im Internet verteilt?
Genau, das ist unsere Empfehlung. Diejenigen Nutzer, die eben nicht möchten, dass Google quasi ständig auf die Finger schaut, denen würden wir raten, die Aktivitäten zu verteilen auf die verschiedenen Dienste. Es gibt ja auch zum Beispiel zur Google-Suchmaschine Alternativen, die bloß nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Bing oder Yahoo. Und diejenigen, die damit mit dem Datenschutz, die da nicht so große Bedenken haben, die können natürlich weiterhin bei Google verbleiben. Ein anderer wichtiger Tipp wäre eben die Cookies, die eben auch Google setzt, von Zeit zu Zeit zu löschen.
Sind Sie selbst bei einem sozialen Netzwerk?
Nein, bin ich nicht.
Bei der Recherche hat es Ihnen die Lust verhagelt?
Ja, das kann man, wenn man böse ist, so sagen. Ich bin eben auch Juristin und ich habe da mit dem Datenschutz meine Bedenken, meine ganz persönlichen Bedenken auch.
Recherchierte und das Gesicht wurde immer länger.
Mhm. Genau.
Alles so schön bunt hier. Globales Lernen mit Defiziten. So heißt die aktuelle Ausgabe der IZ3W, Informationszentrum Dritte Welt. In dem Interview von Radio Dreieckland erklärt Martina Backes, warum der etablierte Blick auf globales Lernen problematisch ist.
Alles so schön bunt hier, globales Lernen mit Defiziten. Wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
Wir haben im IZ3W eine AG Bildung und machen natürlich selber sowas wie globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also wir sind in der Bildungsarbeit engagiert, haben mit vielen Institutionen zu tun und haben uns einfach kritisch immer wieder mit auch unseren eigenen methodischen Ansätzen auseinandergesetzt und dachten dann, ja, das Thema ist es schon mal wert, auch ein Heft zuzumachen. Ein Grund oder ein Anlass ist, dass wir halt auf natürlich auch potenziell unsere Kundinnen gestoßen sind. Also das sind die Leute, die mit Weltwärts weggehen und Weltwärts hat dieses Motto in die Welt gesetzt, Lernen durch tatkräftiges Helfen. Und in diesem Motto an sich, finde ich, spiegelt sich schon so ein bisschen wieder, dass das Gute zu tun das Privileg derjenigen ist, die aus dem globalen Norden kommen und denjenigen, die denen geholfen wird, sind doch mehr oder weniger immer noch in so einer Art Objektstatus verhaftet. Und das ist dieses Barmherzigkeitsteil, das wird schon so ein bisschen verkehrt in Gerechtigkeit. Es wird sehr viel über globale Gerechtigkeit gesprochen, aber wenn man sich die Methoden genau anguckt, dann ist es eben nicht dieser Anspruch, sich auf gleicher Augenhöhe zu treffen, sondern es sind immer wieder strukturelle Ungleichgewichte, gerade auch in den Methoden des globalen Lernens drin enthalten. Und das war für uns halt so.
Weltwärts, muss man dazu sagen, ist, glaube ich, jetzt die hieß früher der Deutsche Entwicklungsdienst oder sowas, gell? Oder ist es
Das ist ein spezielles Programm. Damals noch aufgelegt von Frau Wiktorek Zoll mit der Idee, junge Menschen dafür zu begeistern, in der Entwicklungszusammenarbeit oder in Projekten auch kleiner Organisationen mal für ein Jahr reinzuschnuppern, also dort mitzuhelfen, dort zu arbeiten. Die Leute, die das machen, sind oftmals sehr, sehr engagiert, wenn sie zurückkommen. Also ich finde auch viele gute Projekte sind dabei. Das ist jetzt gar keine Frage. Das will ich gar nicht so kritisieren. Aber dieser Ansatz, dieses Denken, was da erstmal so vermittelt wird, ist halt wirklich schwierig, davon runterzukommen.
Ja. Gut, kommen wir also zu den Defiziten. Der Generelle hast du jetzt schon mal gesagt, im Überbau, im gedanklichen und konstruktiven Überbau.
Ich meine, was das globale Lernen natürlich ein Stück weit auch beinhaltet oder zumindest beinhalten sollte, ist antirassistische Bildungsarbeit. Und es gibt, wie ich schon sagte, eine ganze Reihe von Akteuren, Institutionen mittlerweile, die das tun, auch in der Schule, so ja auch wir. Aber das bleiben irgendwo immer so externe Angebote. Also es gibt da viele Experten, die in die Schule eingeladen werden. Und zum Beispiel hat Albert Scher, der ja auch Autor hier in unserem Heft ist, eine Studie gemacht und gesagt, wenn Leute extern in die Schule gehen und dort antirassistische Bildungsarbeit machen, vielleicht einmal im Jahr, dann kann es dazu kommen, oder es kam sogar teilweise dazu, dass rassistische Stereotype in der Sprache verstärkt werden, weil das nämlich mal ein Bildungsangebot war, wo darüber gesprochen wurde, aber sich letztendlich bestimmte Begriffe bei den jungen Leuten in dem Kopf so festgesetzt haben. Und wenn das, also das muss halt eine kontinuierliche Arbeit sein. Man muss da eigentlich permanent dranbleiben, permanent die eigenen Privilegien reflektieren, in der Sprache schauen, wo wird was verwendet, in dem Bezug zu Menschen schauen, welche Ungleichgewichte sind jetzt vielleicht einfach in dem Verhältnis irgendwie wirksam. Und wenn das nicht gemacht wird, und das ist mal so ein singuläres Angebot, dann kann das dazu führen, dass solche Stereotype sogar verstärkt werden, statt dass es tatsächlich in der gelebten Praxis anders wird.
Nun ist das bezogen jetzt auf die auf das deutsche Schulsystem in der externen Arbeit. Wo findet man dann weitere Defizite?
Ein Defizit, was mir sehr auffällt in den ganzen Angeboten, die es in diversen Heften auch von kirchlichen Hilfswerken und so weiter gibt, die für die Schule gedacht sind oder auch für die Jugendarbeit. Es fällt der Blick auf sogenannte Entwicklungsländer immer auf Defizite. Ja. Also Armut wird aufgezeigt. Ja. Was ist Armut? Woran zeigt sich die Armut strukturell? Aber die Herkunft der Armut, die armutserzeugenden Strukturen, der geschichtliche Rückblick bis hin zum Kolonialismus, der hat manchmal einen Raum, also das ist im Kommen, aber er hat nicht die Bedeutung, die letztendlich das Aufzeigen von Armut hat. Und damit entsteht natürlich immer wieder diese Sicht auf Länder mit Defiziten. Und ja, und es kommt eben hinzu, dass die Rezepte oder die Konzepte, wie denn diese Armut zu beheben sei, natürlich im Großen und Ganzen wieder aus den Entwicklungsinstitutionen kommen und nicht aus den kleinen NGOs auf dem Land irgendwo in Nigeria, weil die kennt man halt nicht. Und das ist ja auch wieder Thema des Ganzen, warum kennt man sie nicht? Auch das hat natürlich was mit Ungleichgewichten zu tun. Aber du hattest mich gefragt, was ist es denn noch, was mich so an diesem ganzen Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen und so weiter stört? Ich finde, dass es sehr stark pädagogisiert wurde und dass es damit gleichzeitig aber auch so ein Stück weit Inhalte gibt, die werden einfach ausgeklammert. Also das ganze globale Lernen ist in meinen Augen entpolitisiert worden. Über Themen, die sich hier in Deutschland abspielen, wird kaum geredet. Zum Beispiel, wenn es um FGM geht, also um weibliche Genitalverstümmelung. Das ist ein Thema, da wird auch in Schulen immer mal wieder drüber gesprochen. Wo findet es statt? Irgendwo in Afrika. Wo sonst? Das ist zumindest das, was Schülerinnen vermittelt wird. Was nicht gesagt wird, ist, wie viele Mädchen gibt es eigentlich hier in Deutschland in den Schulen, die mal eben kurz über die Osterferien oder in den Sommerferien zu ihren Großeltern nach Hause geschickt werden und beschnitten zurückkommen oder genital verstümmelt, muss man sagen, zurückkommen. Und das ist ein Thema, das ist hier, das passiert hier. Die Leute wissen das. Die Lehrerinnen wissen das teilweise. Sie schauen nicht hin, sie benennen es nicht. Das ist einfach ein Thema, das wird in der Schule abgehandelt, das findet irgendwo in Afrika statt, da ist das ganz schlimm, aber dass letztendlich im hiesigen Kontext tatsächlich Leute davon betroffen sind, das könnte ja zum Thema gemacht werden, wird es aber nicht. Ja, und so gibt es halt mehrere Beispiele, wo ich sagen würde, globales Lernen entpolitisiert letztendlich vieles.
Aber wir reden doch jetzt auf einem, zum Beispiel, wenn wir über Begrifflichkeit von nachhaltiger globalem Bildungslernen reden, sind wir doch also auf einem wirklich hohen Niveau, oder?
Naja, ich kann ja mal so ein Beispiel nennen. Das hat zum Beispiel die Chandra Danielski und die Beate Flechtka, die haben das in ihrem Beitrag Wer mit zweitens anfängt benannt. Und zwar, ich lese es einfach mal vor. In Nigeria lernen Kinder und Jugendliche mithilfe eines Online-Lernprogramms Englisch. Sobald sie im Vokabeltest die richtige Antwort klicken, werden 20 Cent durch Sponsoren in Form von Nachhilfegutscheinen für deutsche Kinder gespendet.
Für Deutsche?
Um die PISA-dokumentierten Bildungslücken in Deutschland zu schließen. Das ist doch ein nettes Beispiel. Ist aber natürlich reine Fiktion. Tatsächlich ist es nämlich anders. Tatsächlich ist es nämlich so, dass deutsche Schülerinnen im Rahmen von einem UNESCO-Programm, das nennt sich Free Rise, ein Vokabeltraining machen können online. Und für jede Antwort, die richtig ist, werden automatisch 20 Reiskörner gespendet an die Armen in dem globalen Süden. Ja, das ist globales Lernen. Also das ist jetzt natürlich ein Beispiel. Klar, es gibt andere Beispiele, aber auch das ist ein Beispiel und immerhin von der UNESCO. Darin, finde ich, zeigt sich einfach diese Unverhältnismäßigkeit.
Nachdem China und Russland jegliche entschiedene Verurteilung der syrischen Diktatur und ihrer Armee durch Vetos im Sicherheitsrat verhindert haben, wurde nun in der UN-Vollversammlung doch die Gewalt in Syrien verurteilt, freilich in einer abgemilderten Variante. Doch auch diesmal stimmten China und Russland mit Nein, wobei sie in der UN-Hauptversammlung freilich im Gegensatz zum Sicherheitsrat über kein Vetorecht verfügen. Radio Lora München bat Stefan Liebig, der für die Bundestagsfraktion der Linkspartei im Auswärtigen Ausschuss sitzt, die Unterschiede zwischen den beiden Resolutionsentwürfen zu erläutern.
Also von der Tendenz her war es sehr ähnlich und deshalb hat ja auch in beiden Fällen Russland und China dem nicht zugestimmt. Dem UN-Sicherheitsrat lag ein Vorschlag diverser Länder, unter anderem auch Südafrika, Bundesrepublik Deutschland, Marokko vor, wo man sich darauf verständigt hatte, die Gewalt, die in Syrien tatsächlich auch von beiden Seiten ausgeht, zu verurteilen, wo man klar sagt, es darf keine Lösung geben, wo von außen mit militärischen Mitteln eingegriffen wird. Aber man hat eben auch positiv Bezug genommen auf einen Vorschlag der Arabischen Liga, der unter anderem den Vorschlag beinhaltet, dass Präsident Assad für einen Dialog zur nationalen Aussöhnung Platz macht und dafür die Verantwortung einem Stellvertreter übergibt. Das haben einige Vertreter in Russland und China als einen so schlimmen Eingriff in die Souveränität von Syrien gesehen, dass sie gesagt haben, wir legen hier unser Veto ein. Und als das Ganze in der UN-Generalversammlung abgestimmt wurde mit einer ähnlichen Intention, haben sie das wieder gemacht. Aber dort ist der Unterschied, dass es keine Vetomöglichkeiten für die beiden Länder gibt. Deswegen ist das mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen worden.
Warum um alles in der Welt ist es eigentlich so schwer, dass Russland und China bereit sind, die doch ganz eindeutige und auch objektiv feststellbare Gewalt in Syrien wenigstens zu verurteilen? Sind wir mittlerweile, ohne dass wir es gemerkt haben, wieder im Kalten Krieg, wo es nur darauf ankommt, auf welcher Seite ein Staat steht, frei nach dem Motto, wer hier ein Verbrecher ist und wer Menschenrechte missachtet, das bestimmt seine politische Solidarität zu einem von zwei möglichen Weltsystemen?
Fast scheint es so und man fühlt sich auch ein bisschen wieder zurückgeworfen in die Zeiten des Kalten Krieges. Ich glaube, man muss genauer hinschauen. Zum einen ist es so, dass insbesondere Russland hier tatsächlich eigene Interessen vertritt. Russland hat eine enge und gute Zusammenarbeit mit Syrien gehabt und hat sie auch. Das ist ihnen nicht vorzuwerfen. Sie verkaufen auch Waffen nach Syrien. Das würde ich ihnen zwar vorwerfen, aber muss natürlich dem Westen sagen, dass er das in alle möglichen Länder auch tut. Zum anderen hat aber auch der Westen Fehler gemacht, nämlich das Vorgehen in Libyen hat Russland und China gezeigt, dass manchmal eine einvernehmlich gefasste Resolution des UN-Sicherheitsrats dann vom Westen und der NATO genutzt wird für eine Militärintervention, wo eine Seite im Bürgerkrieg unterstützt wird und das Ganze zu einem militärischen Regime-Change genutzt wird. Das ist nicht im Sinne der Erfinder der UN-Charta und deshalb haben Russland und China jetzt auch gute Argumente, Nein zu sagen. Richtig finde ich es trotzdem nicht. Ich glaube, sie hätten dieser Resolution sowohl im UN-Sicherheitsrat als auch in der UN-Generalversammlung zustimmen können, denn der libysche, der militärische Weg ist dort eindeutig ausgeschlossen gewesen. Ich glaube, dass die Weltgemeinschaft ein bisschen auch aus dem Vorgehen in Libyen gelernt hat, denn die Beschlussfassung, die dem Sicherheitsrat vorlag und auch der Generalversammlung vorlag, hat eindeutig die Möglichkeiten, die es in Libyen gab, militärisch unterstützte Flugverbotszone, ausgeschlossen. Ganz klar ist formuliert worden, dass solche Mittel hier nicht genutzt werden dürfen. Und ich finde auch, dass man noch andere Möglichkeiten hat. Es gibt nicht militärische Sanktionsmöglichkeiten, die man auch ergreifen sollte, möglichst gezielt, dass sie die Träger des Regimes treffen, ehe man wieder sofort nach Waffen ruft und ein bisschen geht die Debatte jetzt
Können
auch in
Sie
diese
das
Richtung.
Ein bisschen präzisieren?
Ja, es ist so, dass die Weltgemeinschaft schon häufiger sich entschieden hat, beispielsweise die Konten von Diktatoren beziehungsweise deren Familien, die im Ausland liegen, einzufrieren, das Geld, was sie sehr häufig auch ihrem eigenen Volk gestohlen haben, einzufrieren und dann, wenn es die Möglichkeit gibt, dem Volk zur Verfügung stellen. Es gibt die Möglichkeit, Reisen, die insbesondere für solche Herrschaften sehr attraktiv sind, in den Westen zu unterbinden, indem die einfach keine Einreisemöglichkeiten mehr in die Europäische Union, in die Vereinigten Staaten bekommen. Und ich finde, ehe man solche Möglichkeiten nicht ergriffen hat, sollte man sich mit militärischen Mitteln zurückhalten.
Herr Liebig, ich habe mir in letzter Zeit sehr aufmerksam unter anderem auch angeschaut, was der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Todenhöfer, der ja durchaus auch als Kenner der Region gilt, über Syrien gesagt hat. Und der hat nun ein völlig anderes Bild gezeichnet, hat gesagt, dass das, was die Massenmedien hierzulande über Syrien sagen, nur höchstens zur Hälfte der Wahrheit entspricht. Der hat auch davon gesprochen, dass Assad möglicherweise ein Opfer seines eigenen Militärs sei und eigentlich durchaus den Frieden und die Demokratie wolle. Es gab tatsächlich in Damaskus eine Massendemonstration, die laut den Angaben auch beispielsweise von Al Jazeera-Korrespondenten nicht gestellt war für Assad, insbesondere von den Angehörigen anderer religiöser Gruppen, also nicht islamischer Gruppen. Wie sind Ihre Informationen? Was ist überhaupt dran an dem, was da immer wieder auch an ganz anderen Tönen zwischendrin über Syrien zu hören ist?
Also ich habe gestern auch den sehr langen Artikel von Herrn Todenhöfer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gelesen und ich finde das sehr bedenkenswert. Wir sollten uns hier nicht in das Gefühl hineinbegeben, dass auf der einen Seite die bösen Diktatoren stehen und auf der anderen Seite die guten Freiheitskämpfer. Es ist komplizierter wie so häufig im Leben und das gilt auch in Syrien. Das befreit trotzdem nicht diejenigen, die Verantwortung tragen in einem Staat, von dieser Verantwortung. Und das, was dort passiert, ist aus meiner Sicht, selbst wenn man all die Informationen, die kompetente Zeitgenossen wie Herr Todenhöfer uns zur Verfügung stellen, einkalkuliert, das ist trotzdem nicht hinnehmbar. Denn dass die Armee dort mit militärischer Gewalt gegen Zivilisten vorgeht, das wird von niemandem bestritten. Auf der anderen Seite in Deutschland zu sagen, dass es auch auf der Seite der sogenannten Rebellen Kräfte gibt, die mit Gewalt gegen Vertreter des Regimes vorgehen, das zu erwähnen, schadet auch nichts. Ich glaube, dass die Menschen in unserem Land durchaus in der Lage sind, differenzierte Informationen entgegenzunehmen. Und das Schwarz-Weiß-Bild, was manchmal gezeichnet wird, das finde ich auch nicht richtig.
Kein neues Thema, aber es wird noch eine Weile aktuell bleiben. In der Öffentlichkeit wird das Thema Gentrifizierung schon länger diskutiert, nun auch konkreter in Leipzig. Jule Nagel spricht zur aktuellen Entwicklung in Leipzig mit Radio Korax Halle.
Der Schokoladen ist natürlich ein wichtiger Aufhänger, Solidarität zu zeigen mit alternativen Freiräumen in der gesamten Bundesrepublik. Das war unser erster Ansatzpunkt. Allerdings haben wir in Leipzig seit, Ende letzten Jahres auch eine heftigere Debatte, die jetzt nicht nur linke Szene oder Kulturzusammenhänge betrifft, sondern schon eine breitere Bevölkerungsgruppe, sag ich mal, mitnimmt, um Stadtentwicklung, um städtebauliche Veränderungen, um Verdrängungen, die zum Beispiel aus Sanierung von Häusern oder Entmietungspraktiken, also nicht so schönen Entmietungspraktiken von privaten Eigentümern, die zum Beispiel städtische Wohnungen übernommen haben oder abgekauft haben, entspringt.
Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Gentrifizierung ist ja auch was, was nun schon seit Jahren Thema ist. Was ist jetzt seit einem Jahr konkret anders?
Ja, es ist so ein bisschen witzig. Wir hatten vor vier Wochen eine Veranstaltung mit André Holm, dem relativ bekannten Stadtsoziologen, der sagte, er hat sich immer gewundert, dass seine Kollegen in Leipzig das Thema von sich weisen und behaupten, dass das in Leipzig quasi nie relevant wird. Es gibt zwei Beispiele, denke ich, wo das Thema Gentrifizierung, Verdrängung so ein bisschen plastischer wird. Das ist zum einen die Windmühlenstraße in Leipzig. Da gibt es einen Wohnkomplex, also ziemlich große Bauten, die gehörten bis Anfang, Mitte letzten Jahres bis zum April der LWB, das ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die hat sie dann verkauft an einen privaten Investor und der ist natürlich dann mit Sanierungsszenen aufgewartet, was wahrscheinlich nicht das Schlimmste wäre. Das Schlimme ist, dass er bestimmte selbstgemachte Eigenheiten an diesem Block, zum Beispiel in dem Innenhof des Blocks, ein Spielplatz, ein Aufenthaltsort für die Familien und jungen Leute, die dort wohnen, einfach tilgen will. Und er hat auch so ein bisschen selektiv geguckt, welches Gewerbe er überhaupt noch in diesem Block haben will. Also da ist so ein bisschen kleinteiliges Kreativgewerbe, sag ich mal, ein Fahrradladen, ein Kunstladen, ein Café und so weiter. Und besonders widerspenstigen Gewerbetreibenden, sage ich mal so, die sich jetzt gegen diese Übernahme oder gegen so ein rigoroses Vorgehen, gegen, ich sage jetzt mal, das, was die Bewohnerinnen sich dort geschaffen haben an Eigenheiten, die besonders laut geworden sind, besonders kritisch waren, die mussten sogar jetzt schon das Feld räumen, denen wurde der Mietvertrag nicht verlängert zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Das zweite konkrete ist ein ähnlicher Fall, da hat die LWB auch privatisiert, eine relativ große Immobilienfirma, zwei Wohnblöcke verkauft in der Südvorstadt in Leipzig. Und hier ist zu beobachten, dass der neue Vermieter die vor allem WG-orientierte Bewohnerschaft dort so ein bisschen raushaben will. Oder es gab verschiedene Änderungen in Mietverträgen, die relativ willkürlich waren. Und es gab schon erste Räumungsklagen. Manche sind dagegen angegangen, haben es geschafft. Und manche sind eben gescheitert und mussten dort das Feld räumen. Und ich glaube, das sind so zwei Beispiele, die so ein bisschen das untermalen, was hier in Leipzig eben auch läuft. Es gibt keine feste Zahlenbasis, das sagen auch Kritikerinnen derer, die jetzt groß die Antigentrifizierungsfahne schwingen. Also es gibt kein Datenmaterial, was wirklich belegt, dass es hier große Verdrängungsprozesse im Stadtgebiet gibt. Aber es gibt so eine Andeutung. Also angedeutet ist, dass in bestimmte Viertel, zum Beispiel im Plattenbauviertel Grünau, Paunsdorf, die eher am Rande der Stadt liegen, dass dort eher die Leute hingedrängt werden, die nicht so vermögend sind, die ALG-II-Empfängerinnen sind. Und die finden in restlichen Stadtgebieten, im Zentrum, in der Südvorstadt und so weiter, finden langsam aber sicher keine Wohnung mehr. Und das ist ein Problem, was sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich zementieren wird.
Nun, so wie du das beschreibst, oder das ist vermutlich auch allen Leuten klar, das sind ja, ich sag jetzt mal, ganz normale kapitalistische wirtschaftliche Prozesse, die da stattfinden, ne? Also da sind Bauunternehmer, Vermieter und so weiter, die da spielen. Weiß ich nicht, ob man sich mit denen tatsächlich so eins zu eins einigen kann. In Berlin ist es ja dann auch ein politisches Thema geworden. Das wäre also jetzt genau die Frage, was fordert ihr von Kommunalpolitik oder regional, meinetwegen auch Bundespolitik?
Ja, der Prozess oder die Diskussionen in Leipzig gehen zugegebenermaßen erst so richtig los. Wir hatten vor einer Woche eine Veranstaltung, auch zum Thema, da war, glaube ich, zum ersten Mal die Stadt mit einem Amtsleiter vertreten. Und dort wurde erst so ein bisschen konkreter, was man über die Analyse, dass es hier solche Verdrängungsprozesse gibt und geben wird im verstärkten Maße. Leipzig ist ja eine sogenannte wachsende Stadt, auch wirtschaftlich gut aufgestellt oder will sich wirtschaftlich gut aufstellen. Da fallen eben bestimmte soziale Belange runter. Und hier wurde zum ersten Mal überhaupt eingekreist, was Methoden wären, um jetzt innerhalb des Kapitalismus natürlich bestimmte Sachen einzudämmen. Und das ist natürlich zum Beispiel die Stärkung städtischer Wohnungsbaugesellschaften. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Leipzig, die will weiter Wohnungen verkaufen. Da haben wir natürlich gefragt, wo werden die Wohnungen verkauft? Wird da auch geguckt, ob das Stadtteile sind, die so eine Garantie für bestimmte Bevölkerungsgruppen eigentlich noch vorhalten müssten. Dann gibt es natürlich solche Sachen wie Haltungssatzung, ne? Also wo bestimmte bauliche Komplexe einfach bewahrt, sage ich mal, werden können. Über das Baugesetzbuch läuft das, glaube ich. Und es gibt bestimmte Methoden, das hat hier vor allem auch André Holm eingespeist, oder bestimmte Forderungen, die sich natürlich an der Bundesebene richten, dort Mieterrechte einfach zu stärken. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wenn Wohnungen neu vermietet werden, kann da einfach willkürlich die Miete angehoben werden. Das ist in Berlin wohl gang und gäbe und treibt dort auch den Mietspiegel quasi in die Höhe. Und da fordern eben Experten, dass da ich weiß gar nicht, wie das Gesetzbuch heißt, aber dort, wo Mieterrechte vielleicht verankert werden oder Mietgeschichten, dass dort sowas eingedämmt oder verhindert werden kann, dass so eine Willkür von Vermietern passiert. Das sind so jetzt realpolitische Handlungsansätze. Ne? Und wir sind uns ganz klar, noch der eine Satz, dass es natürlich eine sozialpolitische Debatte ganz stark ist. Also Leipzig gilt in Sachsen als Armutshauptstadt. Wir haben ja so eine doch größeres oder wachsendes Spektrum an sozial benachteiligten Leuten. Und man muss natürlich so eine grundsätzliche sozialpolitische Debatte daraus machen, aus dieser Gentrifizierungs- und Städtebaudebatte.
Woran liegt denn das, dass jetzt gerade, also so wie du Leipzig beschrieben hast, dass die kommunale Verwaltung dann also jetzt erst mit zum Thema umgeht oder anfängt, sich damit zu beschäftigen?
Sie macht es ja gar nicht, das ist das Problem. Also okay. Der Baudezernent hat im Januar in einem Stadtmagazin hier ein Interview gegeben, da wurde er nach Gentrifizierung gefragt und da hat er das ganz klar von sich gewiesen. Und ähnlich war das bei dem städtischen Vertreter auf unserer Podiumsveranstaltung. Der hat sich überhaupt nicht eingelassen zuerst auf dieses Thema und hat dann erst am Ende, nachdem er 2 Stunden, glaube ich, belagert wurde von erzürnten jungen Menschen, hat dann eingelenkt, dass das doch ein Thema werden könnte für die Stadtpolitik. Ja. Mhm.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Die Sendungen könnt ihr nachhören unter zip-fm.net. Das nächste ZIP kommt aus Mainz von Radio Quer. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.